Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der amerikanische Hugo Award, das ist ein renommierter Preis für Science-Fiction-Literatur und Fantasy-Romane. Der wurde gerade zum ersten Mal überhaupt an ein Videospiel vergeben. Das deutet schon mal darauf hin, dass auch in Videospielen Geschichten erzählt werden, wie in Romanen eben auch. Was das für Geschichten sind, wie Storytelling in Videospielen funktioniert, darüber spreche ich jetzt mit dem Lesart-Redakteur Christian Raab-Hansel. Neben all seinen anderen Qualifikationen ist das nämlich auch ein versierter Videogame-Spieler. Hallo, willkommen.
Hallo.
Stimmt zumindest, doch, oder?
Zumindest ein leidenschaftlicher Versierter nicht. Ich bin unglaublich schlecht.
Okay. Das Spiel, das jetzt ausgezeichnet wurde als erstes Videospiel, wie gesagt, bei diesem Preis, heißt Hades, wurde vom Publikum ausgezeichnet. Was für eine Geschichte erzählt dann Hades?
Hades erzählt von dem Gott der Unterwelt, Hades eben, und von seinem Sohn Zagreus. Der ist für dieses Spiel erfunden worden, den spielen wir. Und dieser Sohn, der will aus der Unterwelt ausbrechen, auf die Suche sich begeben nach seiner Mutter Persephone. Und der Vater Hades, der guckt da so ein bisschen missgelaunt zu. Seine Adoptivmutter Nyx, die Göttin der Nacht, die hilft ihm heimlich. Das Ganze spielt also in der griechischen Antike. Alle Figuren sind Gottheiten oder mythologische Figuren. Wir lernen die nach und nach kennen, auch die Verwandtschaft oben auf dem Olymp. Und das Spielprinzip ist, wir beginnen immer unten in Hades Thronsaal und kämpfen uns dann durch die verschiedenen Tiefen der Unterwelt bis in die Welt der Lebenden nach oben. Der Haken ist jetzt, jedes Mal, wenn wir bei einem der vielen, vielen Kämpfe sterben, geschlagen werden, dann landen wir da, wo eben die Toten landen, wieder bei Hades, ganz unten. Wir fangen jedes Mal ganz von vorne an und jedes Mal ist die Unterwelt ein bisschen anders aufgebaut, jedes Mal treffen wir etwas andere Gegner, jedes Mal andere Figuren, da ist Theseus, Achilles, die Furien und wie sie alle heißen. Mit den allen können wir reden, manche helfen uns und Stück für Stück lernen wir darüber die verwickelte Geschichte zwischen diesen Göttern kennen.
Jetzt dieser ganze Stoff, das ist doch jetzt klassische griechische Mythologie, also aus den ersten Erzählungen, die wir überhaupt zu kennen. Also bekannter Stoff für manche jedenfalls. Hat denn dieses Spiel Hades, hat das denn diesen Preis verdient in Ihren Augen?
Ich meine unbedingt, denn zum einen ist das sehr, sehr charmant erzählt. Die griechischen Gottheiten wirklich wie so eine große Familie mit Intrigen, besten Freunden und verfeindeten Sippschaftsteilen. Das Ganze in so einem augenzwinkernden Tonfall. Und zum zweiten ist die Geschichte so erzählt, dass das Spiel auf uns reagiert. Es kommentiert, was wir tun, wie wir uns schlagen, mit wem wir reden und mit wem nicht. Wenn wir uns dumm anstellen und ständig sterben. Aber auch, wenn wir zum Beispiel neue Fähigkeiten freischalten, eine neue Waffe entdecken. Die olympische Verwandtschaft, die reagiert darauf. In vielen anderen Spielen ist das so, wenn ich sterbe und eine Stelle immer wieder versuchen muss, na, dann sehe ich auch immer wieder dieselbe Videosequenz und höre immer wieder dieselben Dialoge. Genauso wie das ja auch bei einem Buch ist. Ne? Wenn ich irgendwie so abends im Bett mir die Augen zufallen, ich immer wieder denselben Absatz lese, dann steht da immer dasselbe. Wenn ich in Hades zum 10. Mal vor einem besonders schweren Gegner stehe, dann fängt er an, mich zu verspotten. Er macht dann sarkastische Bemerkungen. Na, wie oft willst du es denn noch versuchen? Das ist ein bisschen so, als würde in einem Roman die Figur dann plötzlich sagen, so, du warst doch schon hier, bist du schon wieder eingeschlafen? Und diese Dialoge, die sitzen einfach.
Und woher weiß das Spiel, wo ich gerade bin und was da passt an Text?
Naja, also das Beispiel, wenn ich 10-mal sterbe, das ist natürlich einigermaßen trivial, das kann eine Software mitzählen. Es ist aber kniffliger, weil dadurch, dass ich 10-mal sterbe, jemand anderes aber vielleicht mit 2-mal da schon durchkommt, entwickelt sich die Geschichte ja auch unterschiedlich schnell. Das heißt, die Geschichte darf für mich, muss sie genug Stoff bieten, um mich die ganze Zeit zu unterhalten und andere dürfen aber nichts verpassen. Sie darf also weder langatmig noch zu gehastet sein, egal wie schnell ich spiele. Und dazu ist natürlich viel Technik nötig. Es gibt dann diese Dialogzeilen, die da alle eingesprochen worden sind von Schauspielern. Es gibt dann einen Pool, der zufällig auswählt, wen treffe ich überhaupt, was sagt dann diese Gottheit. Dann gibt es bestimmte Dialoge, die kommen nur, wenn bestimmte Bedingungen zutreffen. Also ich sollte für meine Ungeschicklichkeit natürlich nur dann verspottet werden, wenn ich da wirklich gerade 3-mal in dieses Laberloch gefallen bin und nicht, wenn ich mich gerade besonders gut anstelle. Und dann gibt es noch Dialogzeilen, die nach bestimmten Schlüsselszenen mit einer höheren Priorität da eingespielt werden. Das heißt, da steckt viel Technik dahinter, damit ein sehr organisches Gespräch entsteht. Das ist die technische Seite, dass die Software den richtigen Dialog im richtigen Moment auswählt. Dann gibt es natürlich noch die künstlerische. Eine gute Dialogzeile muss auch gut geschrieben sein. Das kann nicht jeder. Da braucht es gute Autoren dafür. Das können sich zum einen richtig gute, teure Produktionen leisten, weil die eben da richtige Drehbuchteams beschäftigen können. Mein Eindruck ist aber, dass eigentlich gerade die kleineren Firmen das oft gut machen, weil die wissen, die können in Sachen Grafik eh nicht mit den Großen mithalten. Also stecken die richtig viel Herzblut in die Story und in die Dialoge.
Ich muss ja zugeben, dass ich leider überhaupt keine Ahnung von Videospielen habe. Was Sie jetzt gerade so skizziert haben, dass das vor allem über Dialoge erzählt wird, die Geschichte in diesem Spiel. Ist das eigentlich typisch für Videospiele?
Es ist für bestimmte Arten von Videospielen typisch, aber das ist nicht das einzige Mittel. Was daran liegt, dass es ja einfach sehr viele unterschiedliche Spielegenres gibt und so wie jetzt auch ein Kriminalroman und Lyrik nicht dieselben Stilmittel verwenden, ist das auch bei Spielen. Also es gibt Spiele, die sind eher wie Kinofilme inszeniert. Es gibt aber auch Kampfspiele, die kommen quasi komplett ohne Story aus. Es gibt Geschichten, die werden über die Umgebung erzählt. Die Bioshock-Spiele zum Beispiel, die haben das perfektioniert. Da begreife ich die Welt und die Story anhand von der Architektur und irgendwelchen Werbeplakaten, die da hängen. Oder ich finde in der Spielumgebung vielleicht Logbücher. Das macht aktuell das Spiel Returnal sehr schön. Da stürze ich als Weltraumpilotin auf einem Planeten ab, bin in einer Zeitschleife gefangen und begreife diese Story anhand von meinen eigenen Logbüchern, die ich finde, die aus einer anderen Schleife stammen. Oder Gone Home hat das schon vor vielen Jahren schön vorgeführt. Da komme ich nach einer langen Reise nach Hause, es ist niemand da und ich muss die vergangenen Ereignisse rekonstruieren anhand von Briefen und Tagebüchern, die da rumliegen. Also das sind so verschiedene Methoden des Storytellings.
Dann gibt es ja auch wieder eine Verwandtschaft. Wir sind ja vorhin von der Nähe zur Romanwelt ausgegangen. Briefromane gibt es ja auch, wo ich herumlese, wie eben in dem Videospiel, was Sie gerade erwähnt haben. Jetzt haben Sie aber gesagt, es gibt eben Videospiele, die ohne Story auskommen und andere, da ist sie offenbar wichtiger. Also eine generelle Regel, wie wichtig Stories und Storytelling für Videospiele sind, kann man offenbar nicht aufstellen.
Nee, es kommt da ganz klar aufs Genre an. Also was weiß ich, ein Mario Kart braucht keine Story oder ein Handyspiel wie Candy Crush auch nicht oder ein kompetitives Multiplayer-Spiel, wo also verschiedene Teams gegeneinander antreten, wie in einem Mannschaftssport, da braucht es keine Story. Mein ganz subjektiver Eindruck ist, dass auch gerade Actionspiele eigentlich oft besser fahren würden, ohne die oft viel zu pompöse Story. Also wenn ich dann zum x-ten Mal der Einzige bin, der angeblich die Welt retten kann, dann ist das einigermaßen lächerlich. Ich persönlich finde eigentlich wichtiger, dass eine Welt glaubwürdig konstruiert ist. Also da kann ich dann ja meine eigene Geschichte drin erleben. Das ist ja der Gag an dem interaktiven Medium, dass ich selbst handle. Und wenn die Welt und das Setting stimmig und durchdacht sind und alles um mich herum glaubwürdig agiert, dann erzählt das für mich eigentlich die bessere Geschichte.
Und wenn wir jetzt aber auf Videospiele schauen, die tatsächlich versuchen, eine möglichst vielschichtige Geschichte zu erzählen, wie nah rankommt das dann an tatsächliche Literatur, also die ja eben gerade dafür steht, dass sie vielschichtige, komplexe, ambivalente Geschichten erzählt? Wie nah sind die Videospiele da dran?
Da gibt es in den letzten Jahren doch einige, also gerade kleinere Produktionen geben sich wirklich viel Mühe mit der Story. Ich picke jetzt aber mal als Beispiel ein ganz großes Blockbuster-Spiel heraus, weil ich finde, das hat sehr schön vorgeführt, wo die Grenzen auch des Geschichtenerzählens in Videospielen liegen. Und zwar The Last of Us Teil 2. Das spielt in einer postapokalyptischen Geschichte in Nordamerika. Also haben so Pilzsporen, haben die Menschen in Zombies verwandelt. Es geht um die letzten Überlebenden. So weit, so konventionell. Das ist so ganz typisch für ein Action-Abenteuer. In Teil 1 früher, da sind wir als der Protagonist Joel, da haben wir ein junges Mädchen, Ellie, sind auf die gestoßen und wollten die in eine rettende Siedlung bringen. Die beiden schlagen sich gemeinsam durch, lernen sich kennen. Joel bringt Ellie das Gitarrenspiel bei, wird für sie so eine Art Vaterfigur. Die Geschichte wird natürlich dann komplizierter. Es greifen immer wieder böse Menschen an. Die müssen wir dann abballern, um Ellie zu beschützen. Das folgt so ganz simplen, ausgelatschten Genre-Regeln. Jetzt ist also Teil 2. Und das hat den Clou, da wird Joel, diese Hauptfigur, gleich zu Beginn ermordet. Jetzt spielen wir Ellie, die mittlerweile eine junge Frau ist. Und die begibt sich auf einen Rachefeldzug. Wir ziehen also als diese junge Frau los. Wir jagen die Mörder von Joel. Das Spiel macht aber den Kniff, es erzählt dann die Geschichte noch ein zweites Mal. Und dieses Mal aus der Perspektive der Antagonistin. Und dann begreifen wir langsam, die ist genauso auf einem scheinbar gerechten Rachefeldzug wie Ellie. Wir selbst haben nämlich als Joel im ersten Teil des Spiels den Vater dieser jungen Frau getötet. Da war er einer von diesen vielen namenlosen, angeblich Bösen, die nach den Genre-Regeln ja eigentlich gar keine Familie haben. Jetzt hat er aber doch eine Familie. Und damit kippt die Geschichte. Das Spiel bricht mit den Konventionen. Das Popcorn-Entertainment wird zu einer Erzählung von Liebe, Verzweiflung, Vergeltung. Die beiden verlieren eigentlich alles. Das ist wirklich gegen Ende immer schwerer zu ertragen, auch weil ich es ja nicht einfach lese wie in einem Roman, sondern ich tue das ja selber. Ich habe wirklich am Schluss, ich habe es nicht mehr spielen wollen und musste es aber fertig spielen. Habe aber die ganze Zeit gedacht, hör bitte auf. Und das Spiel endet mit einer Szene. Ellie sitzt da, kommt nach Hause. Das Haus ist leer, sie hat alles verloren. Alle, die sie geliebt haben, sind entweder tot oder haben sich von ihr abgewandt. Das Einzige, was ihr bleibt, ist diese Gitarre von Joel. Sie nimmt die in die Hand, will spielen, aber sie hat bei ihrem Rachefeldzug zwei Finger verloren, kann die Akkorde nicht mehr greifen. Sie sitzt da, kann nicht spielen, starrt leer, Schwarzblende, Stille und damit endet das Spiel. Das ist für so eine Blockbuster-Produktion wirklich bemerkenswert, zeigt aber auch die Grenzen, was möglich ist.
Aber offenbar ist da sehr viel möglich, zumindest in diesem Beispiel The Last of Us Teil 2. Wir haben gesprochen über Geschichten erzählen in Videospielen, weil ein Literaturpreis, der Hugo Award für Science Fiction und Fantasy, zum ersten Mal an ein Videospiel vergeben wurde. Vielen Dank an unseren Spieleauskenner und Sachbuchredakteur Christian Raphansel.